Diese Podcast-Episode ist für dich geeignet, wenn du sagst, du möchtest dich über verschiedenste digitale Tools in innovativen Arztpraxen, MVZs und auch Kliniken informieren. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Widmer und ich freue mich, dass du zuhörst. Bei mir zu Gast ist heute der Dr. Tim Böhringer. Er ist Facharzt für Innere Medizin, bald Kardiologe und klinischer Leiter eines ganzen Praxenverbund, der Seropraxen. Wir gehen ziemlich toll in die Tiefe, aber sprechen auch über Themen, wie sich unsere ärztliche Rolle verändert, was dieser ganze KI-Hype wirklich für uns bedeutet und vieles mehr. Doch zuvor ein paar Worte zu dem Sponsor dieser Folge und dann geht's auch schon los. Viel Spaß! Bist du es auch leid, dass dein Team ständig vom Telefon unterbrochen wird und wichtige Aufgaben vernachlässigen muss? Dann habe ich jetzt genau das Richtige für dich. Und zwar freue ich mich ganz besonders, den heutigen Sponsor dieser Episode dir vorstellen zu dürfen. Und zwar ist es ein virtueller Telefonassistent für die Arztpraxen, Kliniken und MVZ. Wer ist das? Vitas. Vitas war auch schon mal bei mir zu Gast im Podcast. Schau mal nach, Folge 90 unbedingt anhören. Sehr inspirierend. Mit Dr. Onkelbach, ein HNO-Kollege, der auch von dem digitalen Telefonassistenten berichtet, weil der nicht nur deine Anrufbearbeitung vollständig automatisiert, sondern auch höchste Sicherheitsstandards für deine Patientendaten bietet. Du entlastest damit nicht nur dein Team erheblich, sondern optimierst auch die Kommunikation mit deinen Patientinnen und Patienten. Und ich konnte es vorher auch nicht glauben, aber nach dieser Folge konnte ich es glauben. Und das Beste ist, dass diese Einrichtung kinderleicht ist. Du brauchst keine technischen Vorkenntnisse und kannst den Service ganz individuell an deine Bedürfnisse anpassen lassen. Du kannst den Vitas Telefonassistenten jetzt 30 Tage lang kostenlos ausprobieren und deinen Praxisalltag revolutionieren. Also nochmal reinhören, Folge 90 und alle weiteren Informationen und auch Links zu der Webseite findest du in diesen Shownotes. Dann gehst du einfach in diese Show rein, in diese Episode und dann findest du den obersten ersten Link. Ich wünsche dir gute und spannende Erkenntnisse und nun geht's los mit der Folge. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Widmer und ich freue mich heute ganz besonders, den Tim Böhringer bei mir zu Gast zu haben. Schön, Tim, dass du da bist.
Schönen guten Abend, Alex. Vielen Dank für die Einladung.
Tim, stellst du dich bitte erstmal selbst vor. Wer bist du? Was machst du? Wo wohnst du und wo arbeitest du?
Hallo, mein Name ist Dr. Tim Böhringer. Ich bin zum einen Vater von zwei kleinen Kindern, bin Internist, gerade noch in der Weiterbildung zum Kardiologen und arbeite bei den Seropraxen in Mannheim. Wir sind ein ärztlich geführtes Praxenverbund mit 30 Standorten, sowohl 17 Hausarztpraxen als auch verschiedene andere Fachrichtungen. Mhm. Ja, und da werde ich in Zukunft auch einen größeren Teil einnehmen als ärztlicher Direktor für die Allgemeinmedizin ab 1. Juli.
Wie viele Praxen habt ihr?
Wir haben über 30 Standorte und ich glaube so 36, 37 Praxen aktuell.
Und wie viele ärztliche Kolleginnen und Kollegen arbeiten in den?
Über 100.
Über 100. Kennst du alle schon?
Die meisten, ja.
Ja, schön. Wie würdest du sagen, ist so der Digitalisierungsgrad auf einer Skala von 0 bis 10 in euren Praxen? Das ist ja eine Frage, die ich immer sehr gerne stelle. Wo würdest du euch so einordnen? Denn 10 ist, wow, wir sind schon ganz vorne dabei und 0 ist, wir nutzen noch Papierakten und Zettelchen und Post-its am Rechner.
Das ist ganz schwierig für ein Gesamtunternehmen zu sagen. Ich mache es mal anders. Also ich war 7 Jahre im Uniklinikum und bin dann 2020 in der Hausarztpraxis gegangen mit 4 Ärzten. Erstmal nur als, ich sag mal, Assistent, als schon als Facharztinternist, aber in die Allgemeinmedizin reinzukommen und habe dann ein Jahr später meine Praxis selbst übernommen, die ich jetzt leite in der Hausarztpraxis, die praktisch noch Papierakten hatte, als ich angefangen habe. Und mittlerweile sind wir in schönen Räumen und haben einiges an Digitalisierung aufgenommen, sodass ich aktuell sagen würde, dass wir uns bei einer 4 bis 5 bewegen, zu dem Stand, was heute möglich ist, sagen wir mal so. Ja, also ich denke, es wäre viel, viel mehr möglich. Aber das, was aktuell so verwendet wird, da sind wir bei einer 4, würde ich behaupten.
Das ist ja auch so die Frage, ne? Einfach nur diese ganzen Tools anschaffen. Ist das schon eine digitale Arztpraxis? Wie würdest du das definieren? Wann? Was ist so deine Traumvorstellung?
Also ich glaube, Corona hat uns da so ein bisschen weitergeholfen, weil wir da mehr in die Videokonferenzen kriegen, also Videosprechstunden. Das ist ein Bauteil. Ich denke, es sollte den Vorteil haben, für den Patienten die Bedürfnisse schnell abrufen zu können. Auf der anderen Seite sollten wir so digital sein, dass wir die Bedürfnisse erfassen können und natürlich den Patienten bestmöglichst helfen. Digitalisierung ist deswegen für mich nicht nur Organisation der Praxis. Das heißt, wie kann ich meine Arztbriefe zusammensortieren, die PDF nicht mehr einscannen müssen, die EKGs digital auf den Rechner zu bekommen, Langzeit-EKGs und so weiter, sondern vielleicht viel mehr mit einer ordentlichen Anamnese, die künstliche Intelligenz beinhaltet, möglicherweise mit Vorschlägen für Diagnosen und somit auch so ein bisschen eine Weichenstellung. Wann muss ich einen Patienten sehen? Wie muss ich einen Patienten sehen? Und entsprechend alles, was drumherum gehört, möglichst viele Informationen des Patienten zu sammeln, aber auch so aufzubereiten, dass der Arzt bestmöglichst helfen kann und dann wieder vielleicht mehr Zeit bleibt für den Patienten und die Patienten-Arzt-Beziehungen zu stärken. Das wäre so meine Wunschvorstellung.
Ja, ich glaube, also das hast du sehr schön gesagt. Ich glaube, dass diese Frage möglicherweise mit KI, ich glaube, diese Frage stellt sich gar nicht mehr. Es ist so. Ja, und jeder, der es nicht macht, verpasst was? Oder also es wäre verrückt, es nicht zu nutzen.
Der wird abgehängt, ja, wahrscheinlich.
Ja, der wird abgehängt. Ja. Vielleicht, wenn wir später noch drauf kommen, können wir das Thema nochmal aufgreifen. Da habe ich gestern mit einem Kollegen darüber gesprochen. Also, und zwar die Frage, wie weit müssen wir eigentlich noch EKG, EEGs und alle möglichen Dinge auswerten können? Also, das ist jetzt gerade nicht sozusagen in unserem Plan gewesen, aber ich glaube, ehrlich gesagt, nein.
Die Frage ist, was ich mir stelle, weil ich halt auch in der Kardiologie arbeite, ist, können wir es denn besser als eine KI? Ich würde behaupten, nein, weil die KI lernen kann, tausend Millionen EKGs sieht und miteinander vergleicht. Wichtig ist immer, was ist hinterlegt. Das habe ich jetzt bei Bingley, das ist ein Diagnosetool, kennengelernt. Das arbeitet darauf, ich sage mal künstliche Intelligenz in dem Sinne, dass ein intelligenter Fragebogen dahinter steckt und man bekommt dann Vorschläge, wie wahrscheinlich eine Diagnose ist. Und umso mehr Leute da mitmachen und dann die richtige Diagnose dem System einspielen, dann lernt er daraus und beim nächsten Mal wird es besser werden. Das heißt, man braucht ein System, was erstmal mit validierten Daten gefüttert wird und dann praktisch wird es besser sein. Es wird wahrscheinlich in der Radiologie so sein. Ich denke auch in der Kardiologie, vor allem bei der Echokardiografie, müssen wir noch selber schallen. Ich würde sagen, wahrscheinlich in Zukunft nicht.
Ja, aber dann stellt sich die Frage, und ich meine, das ist auch eine Frage gewesen, habe ich gehört, die auf dem Ärztetag sehr intensiv gestellt worden ist. Was macht unsere ärztliche Tätigkeit eigentlich noch aus? Wir werden in 5 bis 10 Jahren keine EEGs, EKGs mehr befunden. Wir werden diese Fähigkeiten in Anführungsstriche verlernen, aber welche dürfen wir denn da dazulernen? Ne? Also ich glaube, wir stehen davor einen unfassbaren Wandel, den ich kaum greifen kann. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht.
Ich denke, klar, die sprechende Medizin muss wichtiger werden. Ich glaube, gerade im Präventiv, so auch mein Steckenpferd, das wird keiner uns abnehmen können. Das heißt, Lifestyle-Änderungen wird man nicht erzielen, indem der Computer sagt, mach das und mach das nicht. Und da, denke ich, wird vor allem die ärztliche bei Diagnose Übergabe, das heißt, wenn man irgendeine Diagnose gestellt hat, die es aufzubereiten, den Patienten so zu erklären, dass es auch versteht. Ich glaube, das ist ja die wichtigste Eigenschaft, die ein Arzt haben kann, zu sehen, wo ist der Patient und wo hole ich ihn ab. Ich denke, das ist das Wichtigste überhaupt als Arzt, zu sagen, mit diesem Patient rede ich so und mit dem anderen rede ich anders. Einfach so, dass er verstehen kann. Aufgrund intellektueller, aufgrund von Background, ja. Ich denke, das ist mit der wichtigste Tool eines Arztes und gerade in der Haushaltsmedizin finde ich das extrem wichtig.
Total. Ja, mega spannend. Wobei ich sagen muss, Lebensstiländerungen können auch durch digitale Gesundheitsanwendungen mit unterstützt werden. Aber da kommen wir später auch noch drauf. Lass uns mal jetzt wieder zurückgehen und die Schleife kriegen, weil wir wollen natürlich in verschiedenste Tools reingucken. Eins hattest du schon genannt, das heißt Bingley.
Genau.
Ja, Bingley, nochmal ein Diagnosetool für EKG.
Im Endeffekt, nee, das ist im Endeffekt ein Anamnese-Tool. Das heißt, wenn man einen neuen Patient hat, das habe ich mal eine Zeit lang getestet, kann man den Patienten einen Link schicken und die machen dann im Endeffekt einen intelligenten Fragebogen durch und dann bekommt man diesen Fragebogen oder hat Zugriff drauf, eine Taskforce oder ein Dashboard und kann dann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Diagnosen auch bekommen. Das heißt, anhand dieser Anamnesebogen gibt er schon die verschiedenen Diagnosemöglichkeiten vor. Das hat dem natürlich Vorteil, wenn jemand Brustschmerzen angibt, dass er rot aufblinkt und sagt, den muss ich vielleicht früher sehen. Das heißt, es hat auch so eine Steuerfunktion. Leider noch nicht so ausgereift, dass es voll integriert wird. Bei uns war es so tatsächlich, dass ich einen eigenen Aufnahmebogen habe, den der Patient als neuer Patient erstmal zugeschickt bekommt und es dann einfach zu viel wurde. Deswegen läuft es aktuell in meiner Praxis nicht parallel.
Okay. Gut, das verlinken wir und dann würde ich jetzt gerne noch weiter auf die anderen 11 möglichen digitalen Tools und Lösungen eingehen, die du schon nutzt oder vielleicht auch schon noch nicht nutzt und wir da so ein bisschen drüber philosophieren, was das Gute oder noch nicht gut daran ist. Lass uns mal ganz vorne beginnen. Digitale Patientenaufnahme per App oder per Webseite von zu Hause vom Patienten. Habt ihr es, nutzt du es, was hältst du davon?
Also im Endeffekt nutzen wir das als PDF-Aufnahmebogen, muss man ehrlicherweise sagen, kann man auch online ausfüllen, denn wir haben einen Online-Termin-Service mit Doctolib und entsprechend können wir bei Buchung dem Patienten direkt Unterlagen zukommen lassen, die er vor Erstkontakt dann ausfüllt und direkt uns wieder hochlädt, auch zum Beispiel Medikamentenpläne und so weiter und wir dann beim Ankunft des Patienten am besten schon vorher, wenn die Zeit da ist, schon mal reinschauen können und da schon einen Blick haben. Das ist aktuell unsere Aufnahme.
Ja. Machst du tatsächlich? Das? Okay. Okay. Ja, also ich gucke mir auch immer alles, was ich vorab habe, an. Das hilft mir schon, mich vorab zu sortieren und zu gucken einfach, wohin steuere ich in diesen Minuten Zeit, die ich habe. Was ist mein Auftrag? Ja. Super. Selbst Check-in des Patienten vor Ort in der Praxis. Kann er irgendwo seine Karte selbst einstecken in so einen Toilettenautomaten?
Nee, haben wir doch nicht. Habe ich letztens gesehen bei jemand, der es begonnen hat. Finde ich ultra spannend. Ich selbst bin der Meinung, wir sollten andere Lösungen finden mit der KV-Karte, die am besten digital ist. Es gibt ja mehr oder weniger eine Abfrage über die HZV. Da geht es schon. Wir können gucken, ist der Patient versichert? Wenn ja, dann könnte man den rein theoretisch einchecken und brauchen keine Karte. Das wäre meine Wunschvorstellung tatsächlich. Warum? Dann könnte ich mehr diese Videos Sprechstundenschiene fahren, bei den Patienten, die es wirklich nur brauchen, eine Videosprechstunde. Ja? Also die müssen ja dann eigentlich formal nochmal in die Praxis kommen in dem Quartal mit der Karte. Das heißt, eigentlich die ganzen Vorteile, die ich jetzt habe mit der EAU, E-Rezept, die gehen so ein bisschen verloren, weil ich dem Patienten irgendwann sagen muss, wenn sie wieder gesund sind, seien sie so nett, kommen sie mit der Karte vorbei. Ja? Das ist meines Erachtens sollte nicht so sein und ich denke, das kann man ganz einfach beheben.
Also die Karte muss auch endlich weg, finde ich auch. Ja. Ja, okay, alles klar. Digitaler Telefonassistent.
Genau,
bei den Zero-Praxen. Bringt euch das Telefon.
Ja, bei den Zero-Praxen generell ja. Wir haben Praxen, die haben den Aaron als Telefonbot, wo wirklich ein großer Beitrag, Hilfe ist, wenn dass die Patienten durchkommen, dass sie gehört werden, dass sie nicht ewig in der Warteschleife sitzen. Das sollte man generell umsetzen, haben wir jetzt bei uns selber in der Praxis nicht. Ich muss aber auch sagen, dass ich, als ich die Praxis übernommen habe vor 2 Jahren, relativ schnell alle möglichen Digital-Tools eingeführt habe, die es so gibt, sage mal, über die wir sprechen, und ich eine Online-Buchungsrate habe von fast 40-50%. Das heißt, seit ich Online-Termine habe, sind meine Telefone gar nicht mehr so belegt, wie es in der Vergangenheit war. Das heißt, tatsächlich können die Anrufe, die eingehen, zum Großteil tatsächlich behandelt werden, sage ich mal. Ja, das funktioniert ganz gut.
Das ist natürlich eine spannende Entwicklung. Werden wir im Endeffekt irgendwann mal die ganze Bevölkerung so kompetent sein, dass eigentlich das Telefon, dass man überhaupt nicht mehr anruft? Ne? Ich kann mir das durchaus vorstellen, dass das wirklich zunehmend weniger ein Thema wird.
Wenn ich also ich glaube, das ist eine Patientensteuerung dann, die muss halt funktionieren. Und natürlich ist ein Generationenproblem unter Umständen. Ja. Das ist noch so, dass wir Ältere haben, die vielleicht kein Internet haben, auch keine Angehörigen und dann so in der Luft hängen, wenn ich gar nicht mal dran gehen würde. Deswegen denke ich, ich will den Weg fahren, möglichst viele, die es können, online, damit meine Telefonleitung für alle anderen frei sind. Ob es ganz ohne geht, weiß ich nicht. Vielleicht irgendwann. Stand heute fände ich schwierig.
Tim, in 10 Jahren wird es so sein, dass wir jeder unseren eigenen Avatar haben und dann sagen wir nur noch unserem Avatar, bitte buche für mich bei meinem Arzt einen Termin. Und dann macht der Avatar das für dich und klingelt da und dann redet der KI-Avatar mit dem KI-Avatar und macht für mich den Termin beim Arzt aus. So, wenn ich meine pubertierenden Töchter sehe, die machen eigentlich nur noch alles über Sprachnachrichten und die wollen überhaupt nichts mehr irgendwo reintippen. Also ich glaube mal, das ist die Weiterentwicklung, die da kommen wird. Ja. Oder ist das zu spooky?
Per se ist es möglich. Ich frage mich immer, warum man anrufen muss, wenn man es digital mit einem Klick machen kann.
Wenn es dann geht mit einem Klick.
Genau, meistens geht es tatsächlich, würde ich mal behaupten bei uns. Ja.
Okay, wir hören uns diese Folge in 10 Jahren wieder an und gucken, wer recht hatte. Du mit deinem einen Klick oder ich mit meinem Avatar, der für mich den Termin ausmacht. Wahrscheinlich wird es beides geben. Naja, ist jedenfalls sehr, sehr spannend. Gucken wir mal weiter. Digitale Terminbuchung, hast du schon angesprochen? Macht ihr?
Machen wir eigentlich praktisch jetzt in allen Praxen. Hat auch den Vorteil, dass man tatsächlich unter Umständen ja auch Termine bei anderen Praxen buchen kann. Und entsprechend gerade als Hausarzt, der so ein bisschen die Housekeeper-Funktion hat, sage ich mal, tatsächlich dann in Zukunft hoffentlich auch bei den Fachärzten Termine einfach für die Patienten kriegt. Ist natürlich in der Stadt anders als auf dem Land, das weiß ich. Tatsächlich ist es so bei uns in Mannheim, dass wir, denke ich, schon gut vernetzt sind und die meisten Patienten in kürzer Zeit unterbringen bei Fachärzten.
Terminbuchung digitale machst du wie? Über wen?
Über Dr. Lipp,
ja. Okay, alles klar. Wunderbar. Ja, digitale Anamnese.
Haben wir dieses Bingley, ja. Und was wir auch haben, ist in der Kardiologie zum Beispiel SimpleBrax. SimpleBrax bekommen die Patienten ein Tablet bei der Anmeldung und der macht auch eine Art vorangefertigte Anamnesebogen, auch unterschriftsmäßig für PVS und so weiter. Und kann mir auch dann schon eine Anamnese schreiben, vordefiniert in meinen Arztbrief, den ich dann generiere. Das heißt, das hat auch in der Hinsicht mehrere Vorteile. In der Allgemeinmedizin macht es nur begrenzt Sinn, sage ich mal, weil wir keine Briefe schreiben im Normalfall.
Ja, stimmt. Stimmt, kommt natürlich wieder immer auf deine Fachrichtung an, ja. Okay. Gut. Hilft dir das?
In der Kardiologie, also finde ich die Arbeit definitiv, weil der vorab alle Risikofaktoren abfragt, die ich eher fragen würde. Und im Prinzip ist immer das Gleiche. Ich rauche, wie ist der BMI und so weiter. Und das muss halt ein Arztbrief rein. Ne? Und deswegen denke ich, da haben wir wirklich ein Zeitersparnis. Das sind Sachen, die werden eh gefragt. Da kann ich dann mit dem Patienten explizit besprechen. Wenn ich es lese, das brauche ich nicht fragen. Das habe ich dann vorab schon drin.
Ja.
Und das erspart Zeit.
Und das passt auch sozusagen, die eigenen Angaben passen auch mit denen überein, die du dann abfragst. Also du fragst sie
also,
ja nicht mehr
ab. Das ist ja vordefiniert. Also ich kann ja sagen, was gefragt werden soll.
Nee, schon klar. Aber manchmal habe ich den Eindruck, wenn ich etwas persönlich frage, kommt was anderes bei raus, als wenn der Patient
so irgendwo eintippt. Ja, aber dann fasse ich nochmal zusammen. Also es ist schon so und sagen, sie haben mir angegeben, das.
Okay.
Und dann hat man das, glaube ich, schon dann auch vor allem, wenn was ist, wenn er plötzlich 20 Kilo weniger hat, dann würde ich schon mal nachfragen aus dem letzten Besuch, was da passiert ist.
Ja, also manchmal ist es ja so, dass sie dann irgendwie es zu gut angeben oder wiederum auch zu schlecht angeben. Ne? Also das dann, aber da sieht man ja auch, wie die Selbstwahrnehmung und die eigene Wahrnehmung teilweise dann auch auseinandergehen kann. Ich denke jetzt so an depressive Patienten, wo ich die irgendwie ganz schön schwierig einschätze, aber die sich irgendwie ganz anders sehen und umgekehrt. Ne? Also ja, das geht in diesem auch sehr spannend, das übereinander zu legen. Ja. Digitales Patientenportal.
Haben wir in dem Sinne noch nicht. EPA logischerweise könnte man fahren. Die Erfahrung sagt mir, dass ich in meiner Praxis vielleicht 5 Stück habe, die sich da durch diesen Prozess der Anmeldung durchgequält haben bisher. Das ist sehr, sehr wenig. Und ja, also gefühlt, ne? Also, aber es wird nicht nachgefragt und ich glaube, aktuell ist auch nicht so die Interesse seitens der Versicherer, das zu optimieren.
Und deiner Seite?
Also ich selber hab's. Man muss ehrlich sagen, hat Vorteile. Was wir viel machen, ist der Notfalldatensatz. Den finde ich auch wirklich interessant und spannend. Wenn ich Neupatient habe, nach Allergien und Medikamente und so weiter abfrage, die direkt dem auf die Karte zu machen, das finde ich sinnvoll. Wenn die meisten haben jetzt mittlerweile eine neue Karte. EPA tatsächlich habe ich schon gemacht. Da ist aber auch so, dass man abhängig vom Praxisverwaltungssystem teilweise neue Updates und sowas dazu kaufen muss, um die PDF da drauf zu laden unter Umständen. Also es ist noch nicht so, dass alle PVS-Systeme das so aktuell auf dem Schirm haben, dass es einfach für einen Arzt ist, ne, zu bespielen. Und ich glaube, da muss ich noch was tun. Ich glaube, da tut sich auch einiges, aber das wird kommen.
Glaubst du, dass private neben der EPA Patientenportalanbieter da in erster Reihe treten werden?
Ich glaube, dass sie es jetzt vorher machen und es gibt ja schon welche, die das jetzt per App machen und so weiter. Die Frage ist, können wir irgendwann zweigleisiges System fahren? Also ist es nicht dann zu viel Arbeit, wenn wir beides haben? Der Patient lädt in seine EPA das eine hoch, lädt er dann vielleicht wirklich das nochmal hoch in die App? Ich weiß es nicht.
Ja, gute Frage. Ich glaube, wer schnell ist, gewinnt. Also ich glaube, da kommt es auf Speed an und wer sozusagen als Erster da auf den Markt eintritt und der als Erster sich sozusagen mit Namen in den Köpfen der Ärzteschaft, aber auch natürlich der Patientinnen und Patienten etabliert hat, gewonnen. So. Also das ist so mein Eindruck, aber
also auf jeden Fall sinnvoll. Ja, also man muss sagen, ich rede jetzt von beiden Seiten, sowohl als Hausarzt als auch als Kardiologe. Ich habe sehr häufig in der Kardiologie, dass Patienten kommen. Ich hatte mal einen Stand vor 5 Jahren, aber weder ein Medikamentsionsplan noch ein Labor noch irgendwie irgendwelche Vorbefunde da sind und man ist dann aufgeschmissen. Ja, die kriegt man meistens auch nicht schnell und man kann auch nicht die Versorgung machen, die man gerne machen würde. Man kann ein Echo machen und halt sagen, der aktuelle Stand ist so, aber viel mehr halt auch nicht. Und dann finde ich schlecht. Und ich denke, da kann man viel, viel optimieren. Ja.
Also ich bin mittlerweile dazu übergegangen, weil also das, was du da gerade beschreibst, das habe ich, wenn ich in der Ambulanz bin, auch regelmäßig. Und es nervt mich massiv, dass die Leute sich auch so wenig um ihre Gesundheitsdaten kümmern. Aber das ist, betrifft nicht nur bei Ältere, so, sondern auch Junge. Und ich weiß nicht, vor kurzem habe ich einen LinkedIn-Post genau zu dem Thema gesagt, dass wir mit unseren Finanzkonten deutlich besser umgehen und wir mehr Bescheid wissen, wo was ist, als mit unseren Gesundheitsdaten. Ne? Und da sagte so ein junger Mann zu mir, wieso, das ist doch mein Arzt, der ist dafür verantwortlich. Habe ich gesagt, nein, natürlich nicht, Sie sind dafür verantwortlich. Und er guckte mich ganz erstaunt an und sagte so, wieso? Ich so, ja, jetzt besorgen Sie sich mal, legen Sie irgendwo eine Datei an, aber machen Sie sich Fotos oder heben Sie bitte alles auf. Und das sage ich eigentlich fast mittlerweile jedem, ja. Von mir aus legen Sie sich auch einen Aktenordner an, ja. Diese klassischen Dinger, die mir manchmal auch noch welche auf den Tisch packen. Aber das habe ich lieber, als dass ich gar nichts habe. Also es ist schrecklich, sozusagen, oder wie sagte der Dr. Sven Jungmann in seinem neuen Buch, er hat das Gefühl, manchmal Escape Room zu spielen.
Ja, ist schwierig, weil die Zeit begrenzt ist, ehrlicherweise, und man will ja bestmöglich dem Patienten helfen, aber wenn die Daten fehlen,
Genau, und genau, dann kommt einfach schlechte Qualität am Ende bei raus, wenn wir nicht wissen, wo derjenige steht. Gut, next point, PVS-System, was nutzt ihr?
Also das ist eine sehr spannende Frage. Da wir 30 Standorte haben, haben wir gefühlt 20 verschiedene PVS-Systeme.
Ist das sinnvoll?
Das liegt vor allem daran, dass natürlich wir wachsen und Praxen dazu kaufen und oft die ehemaligen Inhaber noch drin arbeiten bleiben. Und dann ist die PVS da. Wir suchen nach den besten PVS, was uns, alles, was wir gerne hätten, bereitstellt. Wir sind auch mit vielen, vielen in Kontakt, testen auch vieles und machen auch Co-Produktin aktuell, auch bei Dr. Lipp, für ein neues PVS-System, um unsere Ideen da einfließen zu lassen und auch zu sehen, wo ist der aktuelle Stand. Und da kommt ganz vieles dann zusammen, was man gerne hätte. Und ja, wir gucken uns, wie gesagt, verschiedene Systeme an und werden uns irgendwann für eins entscheiden, das auf alle Praxen umsetzen. Ja. Aber aktuell gibt es noch keins, was uns so aufgrund der verschiedenen Fachrichtungen, Dialyse auf Kardiologie, Onkologie, das ist wirklich schwierig, da ein PVS zu finden, was jedem gerecht wird.
Klar, die Bedürfnisse und die Anforderungen sind je nach Fach sehr, sehr unterschiedlich, ne? Und ich glaube auch genau an der Stelle ist es sinnvoll, sehr, sehr viel Zeit zu investieren und sich wirklich viel anzugucken, was so der beste Fit ist und wo man auch am besten eventuell noch personalisierte Anpassungen jeweils machen kann und wer da mitgeht.
Genau, und vieles
testen. Weiß ich, ne? Es ist sehr viel Musik auf diesem Markt, da passiert wirklich gerade ganz, ganz, ganz viel und die sind alle gerade ganz aufgeregt, was gut und richtig ist und Wettbewerb ist immer gut. Aber deswegen finde ich es auch wichtig, auch den ärztlichen Kollegen zu sagen, sich wirklich Zeit dafür zu nehmen und auch wirklich mit denen zu sprechen und sich die Dinge anzugucken, anzutesten. Weil manche sagen, ach, ich will das alles gar nicht wissen, übergeben das irgendwelchen Beratern, die das für einen machen. Würde ich nicht so empfehlen. Wie siehst du das?
Nee, ich denke, man muss es auch individualisieren. Also jeder arbeitet anders und am besten ist meines Erachtens ein System, was man selber anpassen kann. Also nicht ein PVS, was einen verändert, sondern man verändert ein PVS. Das wäre zumindest so meine Denkweise und ich finde auch, so sollte es sein.
Ja. Ja, und es darf halt auch irgendwie leicht gehen und nicht so super komplex sein und schwierig sein, ne? Und da haben einige noch aufzuholen an der Stelle. So viel dazu. Kommen wir weiter. Dokumentationshilfen. Also, ne, Arztbriefschreibung, hast du gesagt, als Hausarzt nicht so das Thema. Auch an anderen Stellen.
Aufgabenmanagement, also, Dokumentation. Ja. Simplebugs hatten wir schon angesprochen, das macht im Endeffekt ja das, die Anamnese dann in Arztbrief umzusetzen. Ansonsten Textbausteine logischerweise, wie jeder hat, ich denke auch im PVS hinterlegt hat, sollte man zumindest meiner Meinung nach, weil das super hilfreich ist, dass man auch nichts vergisst. Gerade beim Gesundheitsuntersuchung zum Beispiel, ne, habe ich immer einen Textbaustein mit Fragen, wo ich einfach denke, das ist extrem wichtig, das sollte ich nicht vergessen. Und auch meine Weiterbildungsassistenten sollen es nicht vergessen. Und meine PA, meine Physical Assistant, die hat da eine Grundlage, wie man fragt, was man fragt. Und das finde ich wichtig. Das hätte ich auch gerne, dass manche Punkte da so abgefragt werden, dass alles einmal hinterlegt ist.
Und nutzt du noch was anderes? Du hast von solchen Bausteinsystemen gesprochen. Also so eine Art Checklisten, wo sich auch die Assistenzärzte dran langhangeln können, wie sie sozusagen abfragen. Nutzen sie das auch?
Ja, also verlange ich auch, ehrlicherweise. Weil im Endeffekt ist es so, dass ich meine Weiterbildungsassistenten, aber auch die Physical Assistant, mit denen die Fälle danach durchspreche und ich natürlich die Fragen, die ich gerne selbst gestellt hätte, dann auch wirklich dokumentiert haben möchte und dass ich dann auch wirklich schnell Überblick bekomme und auch den Patienten dann zusammen mit dem Assistenten und dem Weiterbildungsassistenten bestens versorgen kann. Ja.
Okay, Dokumentationshilfen, wie kannst du sie dir noch weiter vorstellen, wenn du jetzt mal so ein bisschen in Zukunft denkst, was kennst du da noch, was willst du haben?
Auf LinkedIn habe ich mal gesehen, dass alles automatisch erfasst wird, während dem Gespräch schon. Das heißt, man kann sich voll auf den Patienten konzentrieren. Finde ich ultra spannend. Da muss man aber tatsächlich schauen, wie funktioniert das wirklich. Und man will ja vielleicht gar nicht alles dokumentiert haben. Das ist eine. Und ich weiß nicht, wie der Patient das wahrnimmt, wenn man ihm sagt, unser Gespräch wird irgendwie mitgehört und daraus wird dann irgendwas zusammengeschrieben, weiß ich nicht. Der Patient muss man ja darüber informieren, denke ich. Wie das dann angenommen wird, weiß ich nicht, muss man schauen.
Also ich bin ja mittlerweile dazu übergegangen, am Ende des Gesprächs so eine Sprachmemo für die Patienten aufzunehmen, nicht bei jedem, aber bei manchen, wo es passt. Und die sind immer alle total begeistert davon. Und ich glaube, also wir können uns das jetzt vielleicht noch nicht so vorstellen. Es wird in ein paar Jahren überhaupt kein Thema mehr sein. Die Leute werden es unterschreiben und wir werden es automatisch machen. Und ich glaube, wir können auch dann mit den KIs, denn die dann diese Briefe zusammenfassen, die werden dann schon wissen, was muss rein, was muss raus, dann wird der Brief einmal sozusagen in der patientengerechten Sprache übersetzt. Der kann ihn dann gleich mit nach Hause nehmen und einmal in unsere Sprache, dass wir sie brauchen. Und wir dürfen einfach lernen, also das ist jetzt so meine Prognose, wie wir vernünftig prompten oder welche Befehle wir diesen Systemen geben, damit wir die Arztbriefe rausbekommen wollen, die wir wollen. Also ich glaube, es wird Voreinstellung geben, dass man solche Sätze wie, Mensch, wie geht's denn Ihrem Hund oder Ihrer Katze, natürlich dann nicht mit hinein nimmt. So. Aber es führt natürlich zu einer viel größeren Transparenz auch darüber, was wir sozusagen mit unseren Patienten besprechen. Ich finde es gut und sicherlich wird es den einen oder anderen geben, der sagt, nee, ich will mir da nicht in die Karten gucken lassen. Aber ich glaube, auch da gibt es kein Zurück, oder?
Nee, also das muss man sicher testen, wie alles. Ich denke, bei allem, was wir neu einführen, wird es erstmal Skeptiker geben. Häufig wird sich das durchsetzen, was tatsächlich einen Mehrwert bringt. Ja, also das ist, glaube ich, bei allem so. Wenn man merkt, ich setze das ein und am Ende bekomme ich dadurch ein Zeitersparnis und eine Optimierung für den Patient. Ich glaube, dann setze ich es durch. Das ist bei allem so. Alle Tools, die wir einsetzen.
Nächster Punkt. Videosprechstunde machst du schon?
Also tatsächlich. Tatsächlich bin ich ja 2020, so Anfang der Corona-Zeit, in die Praxis gegangen. Da hatten wir das noch nicht. Ich habe dann die erste Erfahrung über die Teleklinik tatsächlich gemacht und habe da sehr, sehr viele Videosprechstunden gemacht. Und dann haben wir zur Corona-Zeit bei uns im Verbund eine eigene Plattform gebaut, Zeropraxen Online, die es heute noch gibt, wo verschiedene Ärzte aus unserem Verbund teilgenommen haben, um den ganzen Verbund abzudecken sozusagen. Das heißt, wir konnten auch die Patienten, also wir haben einfach eine Anlaufstelle den Patienten gegeben, von unseren Patienten, dass wir Ärzte finden, die Videosprechstunde machen können und das praktisch verbundweit anbieten können. Und das hat sich eigentlich etabliert. Ich habe mindestens 4, manchmal mehr Videosprechstunden pro Tag.
Das ist jetzt ja nicht unser Thema, aber mich würde es schon mal interessieren, was sind die 3 wichtigsten Kompetenzen, die ein Arzt ausbilden darf, die notwendig sind, wenn er Videosprechstunde macht, die du noch nicht in deinem Studium gelernt hast. Würdest du sagen, dass das im Studium mittlerweile auch ein Teil eines Faches sein muss, wo sozusagen wir genau das lernen müssen?
Also ich fange mal so an. Ich habe in Mannheim Modellstudiengang studiert. Wir haben tatsächlich Patienten gehabt, Schauspielerpatienten, um Gespräche zu lernen im Modellstudiengang. Ich kann mir vorstellen, dass sowas auch als Videosprechstunde mal durchgespielt wird. Ja. Der Hauptmerkmal ist für mich immer Red Flags zu erkennen. Das heißt, wenn ich jemanden zum Beispiel habe mit Bauchschmerzen, frage ich schon ganz genau nach und sage dann auch großzügiger, stell dich doch nochmal in der Praxis vor. Wenn ich jemanden habe, der sagt, ich habe einen viralen Infekt, ich huste, Hals tut ein bisschen weh, Fieber ist schon wieder weg und eigentlich bin ich nur so kaputt und brauche eine Krankmeldung, dann muss ich ihn nicht zwingend in der Praxis sehen. Außer ich sage ihm, naja, wenn es mehr wird, irgendwie Luftnot, irgendwas, dann möchte ich dich sehen. Ich denke, diese Erkennung von den Gefahren, die abwendbaren Gefahren, das ist das Wichtigste, was man als Arzt so ein bisschen in der Videosprechstunde so ein bisschen Feeling bekommen muss. Wie geht's denn wirklich? Ich kann halt schlecht untersuchen. Was ich früher oft gemacht habe, ist ein Rachen, aber das hat nicht immer so funktioniert, wie ich das gerne hätte.
Du hast den Rachen geguckt?
Mit dem Handy, mit der Handykamera reinlochen lassen, das geht tatsächlich. Weil ich gemerkt habe, während Corona tatsächlich wurde den Patienten zum Großteil nicht in den Rachen geschaut und wir haben ganz viele Mantelentzündungen übersehen. Also ich habe tatsächlich welche gehabt, sage ich, er war beim anderen Arzt es ist immer nicht besser. Und dann sage ich, lass mal reingucken. Ich habe jedem reingeschaut, egal positiv, nicht positiv, immer. Weil ich einfach gedacht habe, naja, Halsschmerzen ist halt nicht immer gleich Covid. Ja, es gibt auch andere Dinge. Ich glaube, da ist ganz schön viel durchgerutscht.
Okay. Ja, spannend. Also Videosprechstunde, da, Gott, also ich finde, da kann man ganze Bücher separat drüber füllen. Und ich glaube, alle möglichen Fachgesellschaften, ich glaube, viele sind schon dabei, aber auch erstmal Richtlinien zu entwickeln oder Leitlinien, bis zu welcher Diagnose oder bis welcher Indikation oder Schweregrad können wir das vertreten und ist es in Ordnung und ab wo sagen wir hier nicht, ne? Und ich glaube, das gibt es schon für ein paar Erkrankungen, aber für viele halt ja noch überhaupt nicht.
Ja, ich würde es mal zweiteilen auch tatsächlich. Ich würde einmal sagen, die akuten Patienten, aber auch einfach Sachen, die ich gut online machen kann. Das heißt, ich habe einen Patienten, den habe ich schon untersucht, Gesundheitsuntersuchung, und der kriegt Blut abgenommen und dann sage ich, morgen Videosprechstunde, da haben wir das Labor, ich kann den Bildschirm teilen, ja, und kann es mit ihm durchgehen und ihm zeigen. Das ist manchmal sogar besser. Oder ein Langzeit-EKG oder Langzeit-Blutdruck. Das sind ja Sachen, die teilweise sogar im Video besser sind, weil ich ihm tatsächlich in Kurven das zeigen kann. Ne? Zum Beispiel EKG zeigen. Jeder kennt es in der Praxis, ich drehe meinen Bildschirm rum oder ich habe die Möglichkeit, es anders. Das ist per Video meines Erachtens manchmal einfacher. Und der Patient nimmt es natürlich auch gerne an, weil er kommt wegen dem Blut, was vielleicht total unauffällig ist, sitzt da irgendwie, also eine halbe Stunde Anfahrt, dann sitzt er vielleicht noch und dann muss er wieder heim und sitzt da 3 Minuten beim Arzt. Ich denke, diese Zeit können wir jedem ersparen in einer einfachen Videosprechstunde.
Ja. Ja. Jetzt habe ich es ein provokativ. Momentan machen wir das noch, dass wir eine Langzeitblutdruckmessung oder Langzeit-RR mit dem Patienten besprechen, auch in der Videosprechstunde. Aber die Zeit ist ja absehbar, dass die Leute das auch wiederum selbst erheben können und da die Auswertung bekommen.
Erheben, ja. Auswertung ist so eine Sache, würde ich behaupten.
Ja, aber sie werden eine bekommen. Die muss natürlich dann mit dir abgeglichen werden. Würdest du dann auch oder machst du das auch oder hast du schon Patienten, die sozusagen so nerdig sind, oder ich finde das gar nicht nerdig, sondern wirklich sozusagen schon so sich der Sache bewusst sind, dass sie so eine Art Selbstmonitoring digital machen und das mit dir teilen wollen?
Also ich habe Blutdruck, gerade Blutdruck oder auch Diabetes, Blutzucker. Es gibt Patienten, die Apps haben mit Blutdruck. Die kommen dann, die ist jetzt 5 mm hoch, höher als im letzten Monat. Was da los? Oder so. Ich denke, ja, das ist sogar wichtig. Ich meine, ich gebe jedem meiner Patienten ein Buch mit zum Aufschreiben. Wenn ich natürlich mit der App das besser dargestellt bekomme, wunderbar. Ich denke, die Reizüberflutung, die müssen wir uns aber auch ein bisschen dagegen wehren. Also sage ich, wenn er sagt, es ist im Schnitt immer 130 zu 80, dann brauche ich keine 2000 Werte mehr anschauen. Nee. Dann reicht mir ein Durchschnitt.
Genau, aber es gibt dir ja auch in den Zeiten zwischen, also ich meine, so ein Besuch ist ja immer so ein kleiner Ausschnitt. Und ich empfinde es als unheimlich bereichernd, wenn ich sozusagen Monitoring-Daten bekomme, die sozusagen die Zeiten dazwischen sind, wo ich den Patienten nicht sehe, weil ich manchmal denke, hä? Das habe ich irgendwie ganz anders eingeschätzt. Also ich habe es schlimmer oder weniger schlimm eingeschätzt. Und das ordnet mich auch dann wieder ein bisschen besser. Ich weiß nicht, verstehst du, was ich meine?
Ja, also klar, gibt's. Das gibt's aber auch beim Zucker ganz gut. Es gibt ja die Patienten, die sagen, wieso hast du diesmal schon den Langzeitzucker mit abgenommen? Ich wollte auch erst einen Monat, weil bis dahin sind meine Werte wieder besser, weil ich war ja jetzt im Urlaub. Mhm. Und da habe ich gemeint, naja, also es geht ja nicht darum, dass ich schöne Werte kriege, sondern es geht ja darum, dass wir langfristig sehen, dass gut eingestellt ist und ob man generell was ändern muss. Ich denke, klar, irgendwie Rahmen ist es wichtig. Es kommt immer aus dem Patientenkollektiv an. Also wir haben in der Kardiologie ja auch so ein Telemonitoring-Zentrum für Herzinsuffizienz, die praktisch EKG haben, die Blutdruck haben, die Gewicht haben und das mit dem Tablet täglich dann hochladen aus Symptomatik. Und das finde ich schon wichtig, dass man einfach diese Leute früh genug abfängt, wann man sie auffangen muss, wann muss sie einen Arzt sehen. Aber bei Standard-Blutdruck-Patient lässt sich sicher darüber streiten, ob der jetzt eine permanente Blutdruckmessung braucht oder nicht braucht.
Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich glaube, das muss man auch wirklich abschätzen. Also wo ist es jetzt wirklich sinnvoll und wo ist es übertrieben? Also, aber ich finde schon auch besonders beim Thema Herzinsuffizienz natürlich relevant, ohne dass ich mich da jetzt so gut mit dem Thema auskenne, ist da auch frühzeitig auf Daten zu reagieren und nicht zu warten, bis derjenige da keine Luft mehr kriegt. Ne? Also dass wir sowieso sehr viel mehr präventiver durch Daten Trends erkennen können und nicht auf ausgeprägte Symptomatiken warten, egal um welche Erkrankung es sich handelt.
Also bei Diabetes haben wir das ja, zum Beispiel mit Freestyle Libre, ne? Ich habe selber mal eingetragen und zu Testzwecken und mir hat der Immunterzucker angezeigt permanent. Das ist schon interessant, wenn man mal solche Daten einfach mal sieht, wenn man joggt und dann hat man irgendwie einen 40er Zucker und merkt aber gar nichts. Das ist schon interessant, selber mal Daten zu bekommen. Ich denke, ja, ist extrem wichtig. Auf der anderen Seite kann es auch verunsichern, ne, wenn man zu viele Daten hat. Das ist immer so ein Mischmasch, sage ich mal. Ich denke, da, wo man es benötigt, ist es richtig. Ob das jeder Mensch sich tracken muss von morgens bis abends, das sei mal dahingestellt.
Ja, da könnten wir jetzt lange drüber argumentieren, und die Fürs und die Widers. Ich würde mal jetzt so aus der Hüfte geschossen sagen, dass es natürlich immer wieder auf die Interpretation ankommt. Je gesundheitskompetenter jemand ist, desto besser kann er die Daten einschätzen und desto weniger lässt er sich auch davon verunsichern. Aber er bekommt dadurch die Kompetenz natürlich, auch er hat ein Mittel in der Hand, sich selbst zu monitoren, und er kann sich selbst wirksam durch das Biofeedback erleben.
Aber natürlich, ich glaube, wir haben auch ein bisschen eine Bias, ne? Weil derjenige, der seine Uhr trägt, zum Beispiel wie ich jetzt, der hat ja Interesse daran, und der ist meistens auch gesünder als der, die Uhr nicht trägt. Das zumindest in vielen Teilen, würde ich mal behaupten. Da muss man wirklich so ein bisschen.
Ja, ich weiß. Also das ist eigentlich müssten, also ich nutze hier diesen Oura Ring. Mhm. Ich bin völlig begeistert davon. Weil es eine Verhaltensveränderung bei mir schon auf so vielen Ebenen geführt hat. Also ich habe viel zu wenig geschlafen. Ich schlafe jetzt viel mehr und es hat einen immensen Effekt. Also ich hätte es nicht gedacht. Ohne diese wirklichen Daten, die ich sehen würde, hätte ich das nicht gemacht.
Super.
Ja. Also durch Daten kannst du Verhaltensveränderung bewirken, aber natürlich auch nicht bei jedem. Ich meine, jeder, der 150 Kilo wiegt, steht auf der Waage und verändert sich auch nicht automatisch deswegen. Ja gut, anderes Thema. Aber ich glaube, wir werden trotzdem immer mehr in diese Richtung gehen, dass wir diese Datenmonitoring machen und dass wir das auch in unseren Praxen einsetzen und natürlich auch die Patienten hoffentlich mehr dazu motivieren und auch die Leute, gerade die sozusagen die ganzen Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben und die es nötig haben, müssten eigentlich diese ganzen Variables erschwinglich bekommen. Ja, also das ist wichtig, und dass es nicht immer nur so einer gewissen Elite vorhalten ist, diese ganzen gesundheitsbezogenen Dinge dann zu machen, sondern das muss für jeden meiner Meinung nach machbar sein.
Die sind ja diagnostisch auch super. Also ich habe Patienten gehabt, die sind wirklich Herzrhythmusstörungen einmal pro Jahr. Man hat nie was gefunden, der hat auch nicht was groß gehabt, und der war wandern. Und dann hat er das wieder gemerkt und hat die Apple Watch von seinem Kumpel dran gemacht, ein EKG geschrieben, und dann ging es zur Ablation, ne? Ein EKG, und dann hat man es einmal gehabt. Also es hat schon Vorteile. Total. Und wenn man die richtig nutzt, super.
Ja. Unbedingt. Also auch, ich meine, klar, das sind diese passiven Biomarker sind gut, und ja, Punkt, die sind gut. So. Gut, next point, Dienstplanung Tools, digitale, schon mit App auf Handy und so weiter, also wirklich nicht mehr Stift und Zettel und Excel-Liste, sondern hast du da
haben
was?
Haben wir über die Personalabteilung Shift-Juggler, mehr oder weniger, ne? Benutzen wir, haben wir vor allem im MFA-Bereich, bei Ärzte weniger, weil da die meistens das ja schon vorgegeben ist, ne? Also es gibt Schichten schon, aber wir arbeiten ja nicht, also bis auf Dialyse nicht im Schichtdienst. Deswegen ist es bei uns jetzt für die Ärzte weniger relevant, aber für die MFAs gibt es das, ja.
Wichtig am Ende für du hörst ja zu oder siehst zu jetzt hier dieses Video oder hörst diesen Podcast. Wir werden nochmal alle Namen und Links werde ich nochmal in den Shownotes und auch in der Webseite verlinken, damit du das genau findest, welche Tools Tim hier nutzt. Genau. Und kommen wir weiter zu digitaler Praxisfinanzen-Software. So Factoring oder wie solche Dinge.
Das weiß ich nicht.
Nee. Nutzt ihr nicht?
Habe ich meines Erachtens nicht.
Das ist auch eher so für Privatpraxen interessant und jetzt nicht so für kassenärztliche Praxen, die jetzt oder irgendwelche großen Igelleistungen haben. Ich glaube, für die ist das dann irgendwie interessanter. Okay, habt ihr nicht. Und digitale Weiterbildung-Tools für Ärzte und Praxismitarbeiter. Was nutzt ihr
da? Das haben wir Tutolio seit neuestem tatsächlich.
Wie heißt es?
Tutolio.
Aha.
Da sind Videos hochgeladen, aber auch ganze Fortbildungsseminare, Programme, gerade Hygiene, Basisuntersuchung, Verletzungen, Giftstoffe, alles Mögliche, was wirklich wichtig ist, dass man das im Praxisalltag hat, was natürlich auch verpflichtend ist, Brandschutz zum Beispiel. Ne? Das sind Sachen, da muss man schulen. Das haben wir tatsächlich für alle Mitarbeiter.
Und nutzt ihr auch Schulungen für MFAs und Mitarbeiter, was natürlich diese ganzen digitalen Themen angeht?
Nicht in der Art und Weise, also wenn dann intern, ne? Also Praxis für Praxis, weil natürlich verschiedene Tools genutzt werden und die meisten mit Einarbeitung, logischerweise.
Ja. Okay, also da gibt es mittlerweile, glaube ich, auch ganz gute Anbieter, die sozusagen auch für die ganze Praxismitarbeiter, die in digitalen Tools schulen, so nur so mal am Rande. Genau, ja super, da haben wir ja schon einige zusammengebracht. Was würdest du jetzt sagen über eure Praxen hinweg? Wie reagieren eure Patientinnen und Patienten auf diese Veränderungen? Besonders in Praxen, die ihr aufgekauft habt und wo es noch anders zuging.
Also ich bei mir ist noch gar nicht so lange her. Ich habe ja vor 2 Jahren die Praxis übernommen und ich muss echt sagen, wir waren wirklich in sehr alten Räumen. Ich habe das zusammen mit dem Ehepaar, der Mann arbeitet jetzt noch, die sind über 70, sind bei uns noch in der, ist er noch bei uns in der Praxis und die haben natürlich andere Strukturen, aber die haben voll mitgezogen bei allem, was wir gemacht haben. Online-Terminkalender innerhalb von einem Tag wirklich gelernt und auch die ganzen anderen digitale Dinge. Aber es hängt ja wirklich auch von dem Arzt und der Person ab. Geht die damit, will die das und ich bleib dabei, wenn man den Vorteil sieht und sagt, das ist eigentlich gar nicht schlecht, ja. Skepsis hat man immer am Anfang. Das ist die ärztliche Seite. Bei den Patienten ist es so, dass gerade beim Online-Buchen natürlich sehr viel Skepsis kam, dann aber gemerkt wurde, naja, das geht ja ohne 20 Minuten am Telefon zu hängen, hat den Vorteil relativ schnell gesehen und deswegen haben wir wirklich eine hohe Online-Buchungsrate. Das liegt tatsächlich daran, Patienten auch zu erziehen, sage ich. Manchmal muss man gewisse Erziehungsmaßnahmen durchführen, ja.
Ja, nicht nur von Patienten, sondern von uns. Herzlichen Kollegen auch.
Ja, logisch, aber das muss man voraussetzen.
Deswegen Hand aufs Herz. Ich meine, natürlich ist es toll, wenn Organisationstools, Prozesstools uns relativ schnell dieses Gefühl von Erleichterung geben und den Benefit sehr schnell klar machen. Aber es gibt auch Diagnostiktools und therapeutische Tools und da kommen wir nochmal gerne am Ende auf mein Steckenpferd in digitalen Gesundheitsanwendungen. Da hapert es ja an manchen Stellen. Was ist da deine Haltung zu?
Also ich setze sie ein, DIGAS schon relativ lange, verschiedene, habe auch selber welche getestet. Man muss natürlich sagen, gerade für den Rücken zum Beispiel, ne, kann ja jedem nicht schaden, was zu Hause zu machen. Aber man muss ehrlicherweise sagen, dass die Übersicht auch mir manchmal schwerfällt. Gerade mit dem BFAM-Verzeichnis, ne, da findet man schon, was man mal wieder guckt, aber muss man wirklich am Ball bleiben. Ist nicht so, dass man da jetzt so eine Schulung kriegt das und das besonders für den gehen gut geeignet. Da muss man sich selber informieren und so richtig die Übersicht ist sehr zeitintensiv. Da müsste man wirklich das testen und das mache ich auch. Wenn ich was verschreibe, hätte ich es gerne vorher einmal gesehen, dass ich selber weiß, was ist überhaupt. Kann ich das jemand zumuten und ist ein Benefit? Und auf der anderen Seite finde ich die gar nicht so günstig, muss man dazu sagen. Klar hat man Kostenersparnis, wenn man damit Krankheiten und auch Folgeerkrankungen verhindert. Aber wir müssen auch so ein bisschen gemeingesellschaftlich, sage ich mal, gucken. Und so günstig sind die jetzt auch nicht. Ne? Da muss man so ein bisschen abwägen.
Gut, eine Übernachtung in der Klinik kostet auch
nicht. Ja, ist teurer. Das ist korrekt. Kommt immer drauf an, für welche Diagnosen. Ne? Also ich glaube, das ist der entscheidende Punkt.
Ja. Pro-Medikamente sind auch nicht unbedingt günstig. Aber da kommen wir, müssen wir auch wieder gucken. Also ich will jetzt gar nicht in Schutz nehmen, ne? Also da müssen wir uns wirklich alles angucken, ne? Und wie Kosten verursacht und wo Kosten eingespart werden können. Auf alle Fälle. Was ist denn so deine Rückmeldung von deinen Patienten zu den DIGAS, wenn du sie verschrieben hast? Fragst du nach?
Ja, natürlich. Man muss ja auch reinschauen, sonst macht es, glaube ich, keinen Sinn. Absolut. Gerade vor allem, wenn es um eine Folgeverordnung geht, das bringt mir nichts, wenn ich jemand eine Rücken-App verschreibe und der hat es 2-mal gemacht. Ja, also ja. Der will es dann wieder haben, weil er könnte es ja jetzt Zukunft machen. Da glaube ich, da mache ich nicht mit. Fehlt so ein bisschen die Rückkopplung fehlt manchmal. Die hätte ich ganz gerne. Es gibt ja jetzt schon von Apps, dass man das bekommt. Ja, finde ich super, weil dann hat man das Compliance-Problem, glaube ich, ein bisschen ausgegrenzt, weil man tatsächlich weiß, was passiert. Wie oft wurde es genutzt? Wie wurde es genutzt? Und dann kann man den vollen Nutzen herausziehen aus diesen Sachen, denke ich, wenn beide Rückkopplung bekommen, sowohl der Arzt als auch der Patient. Und dann sieht man auch, macht Sinn, das wieder zu verordnen oder macht es keinen Sinn. Und denke, das ist schon wichtig. Das wird kommen, denke ich. Das wird noch mehr kommen.
Sehe ich ganz genauso. Ohne Feedbackschleife oder wie ich vor kurzem gesagt habe, das ist keine Einbahnstraße, sondern es muss in beide Richtungen gehen, auch wieder zurück zum Arzt und natürlich zum Patienten. Oder wie meine Tochter heute wieder so sagte, Mama, wenn ich in einer App nicht sehe, was es mir bringt, höre ich sofort damit auf. So. Ja, ich entwickle gerade Digas auch mit und dann sitzt sie dann manchmal da so neben mir und sagt, denk da dran. Also sie ist 15. Na gut, okay. Ja Mensch, also ich glaube, da haben wir jetzt einen wahnsinnigen Ritt durch viele verschiedene Themen gemacht, aber es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Was glaubst du denn, wie so die Reise weitergeht? Also ich fand das Thema, was wir ganz am Anfang hatten, das bewegt mich wirklich sehr, weil ich manchmal das Gefühl habe, ich komme gar nicht mit diesen ganzen Innovationen, Entwicklungen, was die KI schon alles kann. Ich bin manchmal so schockiert und beeindruckt davon hinterher, was da möglich ist, wo ich dann mich immer frage, ja, was bleibt denn jetzt eigentlich übrig und wie wird unser Beruf dann sein? Geht's dir damit?
Ich denke, das hat ja mehrere Aspekte. Zum einen die Demografie, die werden alle älter, aber auch die Ärzte werden älter und weniger. Das heißt, wir müssen mehr versorgen. Das heißt, wir müssen bestmöglichst digitalisieren, bestmöglichst organisieren in den Praxen. Dazu kommt natürlich die Sache mit PAs zum Beispiel, Physician Assistant, diese Teampraxen, die ich auch schon seit vielen Jahren lebe. Ich denke, Delegation wird extrem wichtig sein. Mhm. Und da brauchen wir vorher, wo uns die KI hilft, eine gute Steuerfunktion. Das heißt, welcher Arzt oder welcher Patient muss zu welchem Arzt, welcher PA und zu welcher Zeit. Und das macht natürlich in der Stadt wieder was anderes wie auf dem Land, logischerweise. Da muss es jetzt schon kommen. Und das kommt ja teilweise auch schon, dass man eine bessere Delegationsmöglichkeit hat. Gerade zu Videosprechstunden bei Infekte, der nur eine Krankmeldung will, sage ich, dafür braucht man im Prinzip keinen Arzt. Ja, also würde ich mal behaupten, für eine Akutpatient, der Brustschmerzen hat, Luftnot hat, ich meine, da braucht man drüber diskutieren, da muss dann ein Arzt stehen. Ich glaube, das wird immens wichtig. Und dazu brauchen wir die Digitalisierung als Vorreiter, der uns so ein bisschen die Bedürfnisse des Patienten abfängt. Das wäre so meine Wunschvorstellung und meine Zukunftsvision, dass wir eine gute Steuerung bekommen und dadurch auch verhindern, dass Menschen durchs Raster fallen, ne, wenn sie auch keinen Termin bekommen, weil wir dafür sorgen müssen, dass die Bedürfnisse und die dringlichen Bedürfnisse als erstes drankommen.
Glaubst du auch, dass es das wird nicht für jede Indikation oder Erkrankung passen, aber diese Gedanke digital vor ambulant, vor stationär, glaube ich, da wird schon an vielen Stellen sicherlich ein Schuh draus werden, aber auch, dass wir uns genauer überlegen müssen, bei welcher Erkrankung oder Indikation ist denn jetzt wer zuständig? Also wer ist jetzt wirklich derjenige, der dran ist? Muss es wirklich immer ein Arzt sein? Oder gehen wir so wie bei der NHS vor? Ich glaube, die haben auch dieses System, in Anführungsstriche, dass das immer höher eskaliert wird, bis dann sozusagen der absolute Fachprofi am Ende der ganzen Kette steht.
Ja, das wird kommen müssen, glaube ich. Wir steuern darauf zu, dass wir nicht mehr alle Patienten sehen können. Das wird nicht anders funktionieren. Ist eine persönliche Meinung. Ich handhab so, dass meine weiterbildenden PAs tatsächlich Anamnese machen, körperliche Untersuchung schon, ich aber bei jedem Patient dazukommt. Oft reicht es schon, einfach nur mal reinzuschauen und sagen, ein Blick reicht, sage ich mal, weil lange Intensivmedizin gemacht hat, dann hat man so einen Blick, wo ich sage, da bleibe ich doch ein bisschen länger oder es reicht, die Krankmeldung ist in Ordnung. Ja, ich denke, natürlich kann ja auch was durch den Raster rutschen, aber das kann immer passieren. Wir sind Menschen.
Aber weißt du, das ist das, was die KI nicht kann. Und ich achte da wirklich in der Praxis, genauso wie du das gerade gesagt hast, sehr drauf. Ich muss manchmal nur die Mimik der Person sehen. Ganz kurz. Ich meine, gut, es gibt auch schon KIs, die Mimik von Leuten wieder untersucht, ne? So ist es nicht. Aber dieses Zusammenspiel von Mimik, von Sprache, von Gangbild, wo ich sag, okay, das ist jetzt echt kritisch oder das ist jetzt ganz entspannt. Aber auch das wird wahrscheinlich irgendwann erkennbar sein. Naja.
Das Wichtigste ist die Empathie. Ne? Die Empathie und auch die Patienten-Arzt-Beziehung. Ich denke, das wird keine KI machen. Ich weiß, es gibt Daten, eine KI, die teilweise empathischer wahrgenommen wird als ein Arzt. Das ist so. Hängt aber auch, glaube ich, vom Arzt ab, ehrlicherweise. Ja. Und man hat halt vielleicht doch eine andere Bindung als zum Computer.
Ja,
ne?
ja natürlich. Also
hoffentlich zumindest.
Ja, es wird spannend. Ich hoffe, du hast recht. Aber ich glaube, dass wir viel Übermittler sein werden und das Bindeglied zur Technologie. Und die müssen wir halt beherrschen und verstehen können und es richtig einordnen. Weil ich glaube, Technologie, Menschen werden sie nur nutzen, wenn sie in einer sicheren, vertrauensvollen Beziehung angeboten wird. Das nehme ich auch bei den Ligas so wahr, wenn ich nichts dazu sage groß, dann macht keiner das. Wenn ich da wirklich hinterstehe und der Patient das spürt, dann macht er das. Und deswegen finde ich, eine vertrauensvolle Beziehung ist die Basis, um Technologie und Innovation überhaupt in das Gesundheitssystem zu bringen. Ja. Zum Ende noch mal ein bisschen Werbung für dich und deine Seropraxen. Such dir immer wieder mal ärztliche Kolleginnen oder Kollegen oder Mitarbeiter.
Ja. Selbstverständlich. Ja, ich denke, das macht jedes Unternehmen und jeder hat gerade seine Probleme. Das liegt einfach daran, dass wir Fachkräftemangel haben. Das trifft jeden, das trifft auch das Gesundheitssystem. Mhm. Und wir nehmen gerne junge, innovative Leute zu uns, die das Unternehmen voranbringen können und auch bereit sind, neue Sachen auszuprobieren. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Wir probieren sehr viel, um das bestmöglich für uns und für die Patienten zu finden. Ich glaube, das läuft wirklich. Und wir werden sehen. Also was ich glaube, was schwierig wird, sind tatsächlich Einzelpraxen. Das ist natürlich immer die Überlegung für jeden. Es gibt sicher Ärzte, die es wirklich super machen mit den Einzelpraxen. Aber jetzt auf dem Stand der Dinge zu bleiben mit Digitalisierung, nebenher zu dem, was wir eh schon viel arbeiten, ist Wahnsinn.
Total.
Wirklich, das ist Wahnsinn. Und da ziehe ich wirklich vor jedem den Hut, der da mitgeht, mit Videosprechstunden, mit Apps, mit allem Möglichen. Die gibt's ja. Bloß der Großteil, glaube ich, macht's nicht. Und ich glaube, das wird tatsächlich ein Problem werden.
Ja, glaube ich auch. Und also es ist gar nicht mehr machbar und ich bin gespannt, wie sich das weiter aufsplitten wird. Also wenn ich 25 wäre, ich würde mich bei euch bewerben, weil ich finde die Köpfe an der Spitze und du bist ja einer davon und der da jetzt viel Verantwortung auch im Managementrollen übernimmt und das ist das Wichtigste und dein Gedankengut, deine Kultur gibst du weiter an die anderen und das ist sozusagen das Allerwichtigste. Und da drücke ich euch ganz doll die Daumen. Gibt es zum Ende noch einen wichtigen Gedanken, den du den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen gerne mitgeben möchtest, wo du sagst, das ist mir ganz wichtig, das wünschst du dir oder das möchte ein Appell?
Ich denke, man muss offen sein für Neues. Das ist, glaube ich, extrem wichtig. Mhm. Und ich würde auch eine Lanze brechen für die PAs. Ja, also ich habe jetzt 3 ausgebildet tatsächlich. Und ich bin der Meinung, dass man sie auch selber ausbilden sollte, weil die aus verschiedenen Vorerfahrungen kommen. Also ich habe eine gehabt, die war Notfallsanitäterin. Ich habe eine gehabt, die war im FA vorher. Die sind auf verschiedene Art und Weise gut. Und die werden umso besser, umso mehr Betreuung sie bekommen, umso mehr man auch Vertrauen schenkt. Und leider erlebe ich, dass häufig die PAs so ein bisschen abgelehnt werden, weil man Angst hat, man verliert was. Das sehe ich gar nicht so, weil ich einfach denke, wir brauchen sie. Wir brauchen jeden Mann und jede Frau, die uns unterstützen kann, um einfach diese viele Arbeit, die auf uns zukommen wird, aufgrund der Demografie, aber auch aufgrund von anderen Sachen wie Teilzeit zum Beispiel, so was viele arbeiten in Teilzeit, das finde ich super, die Leute brauchen wir, aber da muss man Stellen schaffen, die das ermöglichen, dass wir in Teilzeit arbeiten können, dass es Modelle gibt, die das ermöglicht, wenn die auch noch wegfallen, wird es wirklich schwierig für unser Land, so eine Gesundheitsversorgung aufrechtzuerhalten und da hoffe ich und denke, jeder sollte offen sein für Neues.
Ja, also Fazit, erstmal vielen Dank dafür. Der ärztliche Beruf wandelt sich sehr und vielleicht kommen wir nochmal dazu, dass wir nochmal eine Folge über PAs machen. Ich habe schon vor 2 Jahren habe ich schon mal eine Folge dazu gemacht. Schon ein paar Tage her, da hat sich natürlich sicherlich auch wie entwickelt. Mal gucken, wie auch so das Interesse und die Nachfrage da ist. Ich danke dir auf alle Fälle. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese ganzen Einblicke. Und ich glaube, wir haben in knapp 50 Minuten einen Ritt durch die ganze Medizin gemacht und viele kritische oder herausfordernde Themen besprochen. Und es bleibt spannend. Dir alles Gute weiter, Tim. Und ich hoffe, danke, wir sehen uns mal persönlich.
Gerne vorbeikommen, wenn du in Mannheim bist.
Mach's gut.
Tschüss.
Vielen Dank für deine Zeit und dein Interesse. Und wenn du sagst, das ging dir alles zu schnell, du konntest das gar nicht alles richtig verstehen, dann guck einfach in die Shownotes, dann klickst du einfach in die Folge rein, dann geht das so ein Link auf und dann siehst du alle weiteren Tools, die habe ich dort verlinkt, oder du gehst auf meine Webseite docsdigital.de und schaust dort nochmal nach. Ja, und dann möchte ich mich nochmal herzlich bei den Sponsor dieser Folge bedanken, Vitas AI, denn ohne das wäre solche Folgen überhaupt nicht möglich. Vielen, vielen Dank und wo auch immer du bist, bis bald, Alexandra.